Was mir auch ganz wichtig ist, einfach zu zeigen, dass man nicht ausschauen muss wie ein Arnold Schwarzenegger, um ein Top-Sportler zu sein.
Ganz Österreich hat gestaunt, als ein Mann im weißen Skianzug bei den Olympischen Sommerspielen 2024 im Formula Kite Gold geholt hat. Er ist erst 23 Jahre alt, ist aus Perchtoldsdorf und wurde zum Sportler des Jahres 2024 gewählt. Und heute ist er hier bei uns im Waggon 28 im ältesten Riesenrad der Welt. Herzlich willkommen, Valentin Pontus.
Vielen, vielen Dank. Freut mich, dass ich da sein darf.
Schön, dass Sie heute hier sind. Sie sind normalerweise auf einem Kitefoil unterwegs, sehr schnell am Wasser unterwegs. Heute hier in luftigen Höhen. Ist das etwas, was Ihnen zusetzt?
Na, also ich muss sagen, ich genieße die Aussicht über Wien. Die Höhe hier am Riesenrad macht mir nichts aus, Gott sei Dank, weil wir Gott sei Dank in einem Waggon sitzen. Ich glaube, sonst würde es vielleicht ein bisschen kritischer werden, aber in dem Fall ist alles gut.
Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ihre Geschichte ist wahnsinnig spannend. Es gibt so viel über Sie zu erzählen, vor allem, weil Sie so ein untypischer Goldgewinner einer Olympiamedaille sind. Und ich möchte zu den Anfängen kommen. Ihre Eltern, die sind heute auch hier, beobachten uns jetzt gerade auch. Ihr Vater hat Sie eigentlich zum Kitesurfen gebracht. Der hat selbst begonnen, 1999 war es, glaube ich.
Genau, 1999, 2000 um den Dreh.
Wie kommt man dazu, dass einen eine solche Sportart so sehr begeistert?
Ja, das Thema war eben, mein Papa hat früher versucht zu Windsurfen, aber das war in seinen jungen Jahren ein bisschen zu teuer für ihn. Und dann ist das Kiten eben aufgekommen. Das hat er dann sofort aufgenommen. Und es war aber von Anfang an klar, dass dieses Kitesurfen einfach ja für unsere Familie und einfach einen großen Stellenwert haben wird. Und so ist es dann im Endeffekt auch geworden.
Ihre Schwester und Ihre Mama, die kiten
machen's
auch?
Ja. Also meine Schwester und ich haben es gleichzeitig gelernt, also zur selben Zeit quasi. Mein Papa hat uns das beigebracht. Und meine Mama ist am Anfang immer noch am Strand gelegen, hat sich's gut gehen lassen in der Sonne. Aber irgendwann war ja dann der Wind zu blöd und hat sie gesagt, jetzt machen es alle, jetzt lernt sie es auch. Und dann war es wirklich so, dass wir viele Jahre einfach zu viert am Wasser gleichzeitig waren und kiten gegangen sind. Und das war natürlich mega, mega cool.
Und Sie haben auch einen Bezug zu Griechenland.
Genau.
Ihre Eltern haben ein Hotel auf Paros.
Genau. Paros.
Dort haben Sie auch natürlich wahrscheinlich viel Zeit am Wasser verbracht. Ihre Kindheit und Ihr Leben hört sich nach einer total schönen Geschichte eigentlich an.
Ja, absolut. Das war ein mega Privileg, dass meine Eltern das mir und meiner Schwester zur Verfügung gestellt haben und wir wirklich die Möglichkeit hatten, da immer in Paros zu sein. Seit 2010 haben wir dort ein Haus. Und waren eigentlich seit 2010 immer in den Sommermonaten, in den Schulferien, 4 Wochen lang in Paros. Und das hat sich einfach so für meine Jugend auch eingebürgert, dass es einfach wirklich wie eine zweite Heimat geworden ist. Und meine Eltern können einfach nicht ruhig sitzen und haben dann sich entschieden, ein Hotel oder ein Gebäude zu kaufen, das zu einem Hotel zu machen. Ja, seither haben meine Eltern ein Hotel in Griechenland auf Paros.
Welchen Stellenwert haben Ihre Eltern, was Ihre Karriere und Ihren Weg betrifft?
Ja, auf jeden Fall einen sehr, sehr großen Stellenwert. Ich bin, ohne ihnen würde ich nicht hier sitzen, auf jeden Fall. Und bin auch dankbar, dass sie, ich sehe, wie stolz sie sind und freue mich natürlich auch, dass ich sie stolz machen kann. Und bin auch sehr, sehr froh, dass ich da einfach eine super Beziehung habe mit meinen Eltern.
Es ist normalerweise so, wenn wir hier im Riesenrad sitzen, wir haben Sportler hier, Sportgrößen, Sportriesen, die diesen Sport, seit Sie ein kleines Kind sind, betreiben. Kitesurfen hat Sie immer begleitet. Sie sind 2001 geboren und mein Papa also immer beobachtet dabei, wie er am Kite steht. Aber Sie machen dieses Racing, also dieses Rennkiten sozusagen erst seit 3 Jahren. Wann kam dieser Moment, wo Sie sich entschieden haben, ich möchte das wirklich professionell machen? Weil man muss dazu sagen, Sie haben ja davor eher Freestyle Big Air, das ist ja nicht genau. dieses Rennen, dieses Racen.
Genau, also am Anfang war es, ganz zu den Anfängen war es natürlich nur Hobbybasis, bis ich dann mehr in diese Freestyle-Big-Air-Szene reingerutscht bin. Das war auch damals einfach interessant und das coolere Ding an dem Ganzen.
Das ist ja mehr dann diese Tricks machen, genau, in der Luft sein.
Genau, das Springen, das ist einfach das Naheliegendste für diesen Kitesport. Da hat man direkt einmal den Adrenalinstoß, wenn man springen kann und lauter so Sachen. Und dann ist es eben so gewesen, dass ich mich 2020 in Brasilien verletzt habe, Kreuzband und das Innenband gerissen und habe dann Reha gemacht und es war einfach danach nicht mehr so gut, diese Sprünge machen, weil es einfach immer wieder wehgetan hat. Und zur selben Zeit ist der Sport olympisch geworden. Also das Kitesurfen ist ja das erste Mal jetzt olympisch gewesen, 24 in Paris, und davor war dadurch natürlich auch einfach kein Ziel da, das direkt so anzugehen, wie zum Beispiel andere Segler, die das von Jugend auf machen, ja. Dass es dann ein olympischer Sport wird und ich hier jetzt sitzen darf als Olympiasieger, hätte ich mir nie gedacht, natürlich. Und ja, da sieht man wieder, wie vielen, ja, unterschiedlichen Surprises das Leben auf einen zukommt.
Sie haben sich verletzt in Brasilien. Danach haben Sie sich entschieden, Sie möchten Race-Kiten, weil das mit der Verletzung eher möglich war,
genau,
als Freestyle, als Big Air.
Genau.
Und sind dadurch dann zu dieser Entscheidung gekommen, ich möchte das professionell machen.
Genau. Ich habe mir das Material einmal zugelegt, um dieses wirklich olympische Format auszuüben. Da gibt es spezielles Material, das man verwenden muss. Und habe dann gleichzeitig mit dem Segelverband Kontakt geschlossen, was ich alles für Punkte abschließen muss, damit ich bei solchen Hauptregatten teilnehmen kann. Das habe ich alles durchgeführt, habe mit denen geredet, dann habe ich auf eigener Basis viel selbst gemacht und dann bin ich immer mehr in dieses Schema reingerutscht, im Segelverband, da habe ich einen Trainer zur Verfügung gestellt bekommen und habe einen wirklich tollen Plan aufgestellt für diese ganzen Jahre, die letzten 3 Jahre bis zu den Olympischen Spielen und ja, Gott sei Dank ist es gut ausgegangen.
Als Sie da zum Segelverband gegangen sind und über Ihre Wünsche und über Ihre Ziele gesprochen haben, wer würden Sie sagen, hat denn als erstes dran geglaubt, dass das einmal was ganz Großes werden könnte?
Mein Trainer, glaube ich, aber es war dann auch recht früh klar. Ich habe natürlich mit dem Roman Hagara auch viel Kontakt gehabt, der im Segelverband technischer Direktor ist. Da, glaube ich, war es dann von früh an klar, dass eben der Segelverband zuerst geschaut hat, meint er das jetzt ernst oder redet er einfach nur groß daher? Da kommen natürlich alle möglichen, die haben mich natürlich nicht gekannt, da kommen alle möglichen Gedanken in den Kopf. Aber es war dann, glaube ich, recht früh klar, dass ich gezeigt habe, ich will das voll und ganz machen. Ich habe da auch überhaupt nicht gesagt, was kriege ich vom Verband, wie könnt ihr mich unterstützen, sondern ich wollte das wirklich einfach auf eigene Basis durchziehen. Und das war, glaube ich, auch gut für den Segelverband zu sehen, dass das ein Typ ist oder dass ich ein Typ war, der das wirklich von ganzem Herzen aus machen will.
Und einer Ihrer ersten großen Erfolge war dann die Bronzemedaille. 2024 bei der WM in Frankreich auch. Nehmen Sie uns da mal ein bisschen mit.
Ja, diese Bronzemedaille, die wird leider, vor allem wenn man im selben Jahr die Goldmedaille bei den Spielen gewinnt, ein bisschen vergessen. Aber die war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Erfolg.
Und Sie haben davor ja zweimal den vierten Platz schon geholt, oder?
Genau, davor 2023 bei der WM den vierten Platz und die Qualifikation zu den Spielen. Dann bei der Europameisterschaft Anfang des Jahres habe ich auch den vierten Platz belegt. Und dann habe ich irgendwie im Kopf gehabt, kann ich jetzt überhaupt einmal gewinnen oder kann ich eine Medaille holen oder bin ich immer der Vierte? Und dann Gott sei Dank bei der Weltmeisterschaft 24 im Mai in Südfrankreich hat es dann hingehauen mit der Medaille. Da war ich einfach schon generell mit dieser ganzen Saison so happy und hab mich gefreut, dass ich das Ziel, das wir hatten, erreicht habe. Die Spiele waren dann natürlich das obendrauf, aber wir waren nie, haben uns eigentlich immer mehr auf 2028 fokussiert und nicht so viel auf 24. Und dass es dann natürlich, dass wir gewusst haben, wenn alles gut läuft und wenn alles perfekt läuft, dass wir eine Chance haben auf eine Medaille, vor allem nachdem er eine Bronzemedaille gewonnen hat bei der Weltmeisterschaft. Die war natürlich da, aber ich bin, glaube ich, mit einer sehr, sehr guten Position in dieses Rennen von den Spielen reingegangen, weil ich nicht den Druck hatte, dass ich noch was abliefern muss dieses Jahr. Ich habe gewusst, ich habe schon eine Medaille im Kasten und habe dadurch vermutlich auch ein bisschen einen lockeren Vorteil den anderen gegenüber gehabt.
War da schon ein Moment da, wo Sie vielleicht einmal kurz drüber nachgedacht haben, ob sich Gold ausgehen könnte in Marseille?
Dass sich Gold ausgeht, vermutlich war nicht so viel da, wie wenn sich einfach eine Medaille ausgeht. Aber ich habe an einigen Tagen von den Spielen mir dann immer gedacht, ich habe mir immer wieder ein Bild angeschaut von der Medaille und habe mir gedacht, ich will einfach eine haben. Die schaut so cool aus, ich will endlich eine haben. Und das habe ich mir natürlich immer wieder im Kopf vorgesagt, aber habe mich jetzt nie darauf irgendwie eingeschossen oder verlassen oder ich weiß nicht was, sondern habe einfach wirklich versucht, mein Ding durchzuziehen und so locker wie möglich zu bleiben. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert.
Unfassbar.
Wahnsinn,
olympisches Gold.
Verrückt, absolut verrückt.
Bei den Sommerspielen in Paris, eben dann in Marseille, da wo alle Segelbewerbe stattgefunden haben. Sie haben auf Ihrem Instagram-Kanal stehen, Everything happens for a reason. Was ist der Grund für diese Medaille?
Ich glaube, der Grund für die Medaille, das ist gar nicht so der Grund hinter diesem Satz, sondern eher, was für Sachen passiert sind entlang diesem Weg der letzten 3,5, 4 Jahre, die alle anscheinend zu dieser Medaille oder zu diesem Leben, das ich jetzt hier habe, geführt haben. Wie zum Beispiel der Kreuzbandriss. Da denkt man sich in der ersten Situation, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt da einen Kreuzbandriss habe. Wie kommt es dazu, dass ich jetzt derjenige bin, der das machen muss? Warum kann das nicht wem anderen passieren? Und da denkt man sich natürlich dann nur die schlechten Sachen, aber im Endeffekt, deshalb sage ich, es passiert alles aus einem Grund, weil man dann einfach einen anderen Weg vielleicht einschlägt. Ich würde nie hier sitzen, hätte ich mir nicht das Kreuzband gerissen. Ich hätte nie so viele unglaubliche Menschen kennengelernt entlang des Weges. Ich hätte nie meine Freundin wahrscheinlich kennengelernt, hätte ich nicht mir das Kreuzband gerissen und diesen Weg eingeschlagen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz viele andere Sachen, die entlang dieses Weges passiert sind, die mich als Sportler geprägt haben. Und da habe ich mir oft gedacht, das ist jetzt irgendwie nicht so cool, aber im Endeffekt im Hinterkopf hatte ich mir dann immer, okay, alles wird das passiert aus einem Grund.
Nehmen Sie uns mit in den Moment, als dann klar war, dass Sie gegen den Singapurer und den Slowenen, die ja eigentlich Favoriten, würde ich jetzt einmal sagen, vor Ihnen waren,
Absolut, ja.
Gold geholt haben in diesem Finale bei Formula Kite. Sie wissen, Sie haben jetzt olympisches Gold. Da steht es mal die ganze Haut auf, wenn ich das sage. Ja. Was geht in einem Kopf vor?
Es war überwältigend. Es war wirklich, ich kann es schwer in Worte fassen. Mir kommt es auch emotionenmäßig oft hoch. Ich muss auch dann, deshalb bin ich ja beim letzten Rennen durchs Ziel gefahren und hab gemacht so, hey, was ist jetzt genau passiert? Was soll ich jetzt eigentlich da, warum, ich bin nicht jetzt der hier Gold gewonnen hat. Das war einfach sehr, sehr überwältigend. Ich habe nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Ich habe nämlich, man trainiert nicht das Jubeln und man trainiert auch nicht, eine Goldmedaille zu gewinnen. Das ist natürlich dann immer was ganz was anderes. Aber wie ich dann zu meinem Trainer bin, mit ihm gleich einmal umarmt und wir haben geweint am Wasser noch und dann bin ich an den Strand, das ganze Segelteam, ich wurde rausgetragen an den Strand und dann noch zu meinen Eltern, zu meiner Freundin, zu ganzen Freunden, die da waren. Das war unglaublich. Ich bin dann wirklich dort gestanden und das war auch, das sage ich immer, mein olympischer Moment, dass ich dort dann gestanden bin und gelacht, geweint, alle Emotionen aus einem raussprießen und man erst wirklich merkt, wie viel Druck man sich da eigentlich unterdrückt die ganze Woche lang. Und wenn dann dieser Erfolg da ist, wie viel Druck und alles, was dann abfällt, das ist unglaublich. Also ich habe da wirklich, ja, die letzten 3,5 Jahre so viel Kraft reingesteckt, um das durchzuziehen.
Ja, ganz Österreich hat sich mit Ihnen gefreut und was man merkt, wenn man mit Ihnen spricht, ist, was Sie für ein starkes Umfeld haben. Ihre Eltern, die Sie unterstützen, Ihre Familie, Ihre Freundin. Wir wollen das natürlich einen kleinen Einblick geben und haben deshalb eine Kleinigkeit mitgebracht, nämlich von Ihrem Papa.
Also den Olympiasieg haben wir in dieser Woche in Marseille mit unfassbar emotional erlebt. Ja. Mein Bruder hat das in 3 Worte zusammengefasst. Er hat gesagt, es war eine magische Woche. Es hat von Anfang an, war dort ein Flow auch gegeben. Auch der Valentin war derart locker. Und wir waren mit dem ersten Rennen, das er gleich gewonnen hat, sowas von gestoked, möchte ich sagen. Und es ist eins ums andere gekommen und er hat dort das wirklich gerockt, ja. Und für uns war das eine neue Erfahrung. Olympiasieger erwartest du dir niemals, dass das jemals irgendwo auch nur in deine Nähe kommt. Olympiasieger sind andere Leute geworden, wie ein Klammer, wie ein Ortlieb, wie ein Hirscher. Ja. Sowas gibt es ja in Österreich kaum. Und das war schon ganz, ganz ein tolles Erlebnis.
Was haben Sie für Ihren Papa gemacht mit dieser Goldmedaille?
Ja, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dieses Video natürlich schaue. Es ist wunderschön, das zu meinem Papa zu sehen, wie stolz er da ist, und er hat voll recht. Es ist dieser Gedanke, Olympiasieger, da denkt man sich eben wirklich immer Hermann Mayer, Marcel Hirscher, Franz Klammer, was weiß ich. Das sind Namen, da denkt man sich eigentlich, die sind unantastbar. Und dann steht man jetzt mit einer Goldmedaille in den Sommerspielen da und hat quasi auch einen Olympiasieg. Das ist einfach extrem, extrem surreal. Und ich glaube, für meinen Papa, generell für meine ganze Familie, Freunde, Freundinnen, alle, das war einfach etwas, was man sich einfach nicht erwartet. Das kann man sich nicht erwarten. Und ich glaube einfach, das ist so schön. Ich habe meine Eltern wirklich stolz gemacht. Und das freut mich sehr.
Eine Sache, die einem natürlich sofort in den Sinn kommt, wenn man an ihr Rennen denkt. Was glauben Sie, kommt jetzt?
Der
Der
weiße
weiße Skianzug, richtig. Genau so ist es. Ist dieser weiße Skianzug, die Sonnencreme in Ihrem Gesicht? Man weiß ja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, Roman Hagara hatte diese Idee, hatte aerodynamische Gründe. Wie sehr war der Grund aber auch, dass man auffallen will?
Das war tatsächlich vermutlich teils mehr Grund, wenn nicht, also gleich, wenn nicht sogar mehr, wie bei der Aerodynamik. Also es ist immer so, wenn man dieser aerodynamische Aspekt, das ist natürlich nur eine ganz kleine Sache, die dem großen Bild von der Geschwindigkeit beiträgt. wenn man ganz, ganz viele kleine Sachen macht, dann kommt eine größere Sache raus, um ein bisschen einen Vorsprung herauszufahren. Und da gehört eben auch dazu, die anderen aus der Ruhe zu bringen. Also da kommt, das haben wir schon lang vorher überlegt, wie, was können wir machen, um einfach ein bisschen die Nervosität den anderen in die Schuhe reinzuschieben, damit sie sich vielleicht ein bisschen mehr denken und nicht so viel über das hauptsächliche Ding nachdenken. Und da war es eben dann so, dass ich erst, ich glaube, das vorletzte Training oder so, am olympischen Venue diesen Skianzug rausgezogen habe und alle haben mich angeschaut und gesagt, ja genau, was glaubst du, was das jetzt bringt und lauter so Zeugs. Und da weiß man aber dann trotzdem schon, im Hintergedanken, im Hinterkopf haben die dann so gesagt, ja, der macht so viel, wie soll ich ihn dann eigentlich mithalten können, wenn der so viel reinsteckt, wenn der so viel Technologie und Wissen in dieses ganze Ding hineinsteckt, da habe ich ja gar keine Chance. Das war so der Hauptgedanke hinter dem Ganzen. Und Gott sei Dank hatte ich dann am ersten Tag der Spiele einen super Tag, habe das erste Rennen gewonnen, war, glaube ich, Gesamtzweiter nach dem ersten Tag. Und dann sind am Strand schon die ganzen Blicke gefallen, oh, ich brauche jetzt auch einen. Und da merkt man einfach, wie die Leute anfangen zu denken.
Und man muss ja dazu sagen, als sie dann von Frankreich zurückgekommen sind nach Wien, ganz viele kleine Kinder am Flughafen.
Das war Wahnsinn. Das war wirklich...
Im weißen Ganzkörper.
Das hat mich so beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, weil wir uns eben nichts gedacht haben im Vorhinein von diesem Skianzug, dass es jetzt irgendwie ein Markenzeichen wird oder ich weiß nicht was. Und dann kommen wir in Wien an am Flughafen und da sind tausende Personen und die ganzen kleinen Kids mit diesen Corona-Anzügen in weiß. Und ich dachte, hä, warum weiß? Und dann habe ich es erst rückgeschlossen auf mich und dann, das war sehr, sehr cool.
Ist ja wirklich in Kooperation mit dem österreichischen Skiverband auch entstanden. Also eine total coole Sache, die dann eigentlich zu ihrem Markenzeichen wurde.
Das ist Wahnsinn, ja.
Ein Satz, der auch eine Form von Markenzeichen von Ihnen ist Fight is fast and fast is sexy.
Genau.
Wie sehr wollen Sie mit diesem Satz von den negativen Kommentaren über Ihr Gewicht ablenken?
Klar ist das ein lustiger Satz, ein lustiger Gag, dass man sagt, fett ist fast und fast ist sexy. Aber das war einfach am Anfang in dieser Kite-Klasse so eben der Running Gag, dass man sich das eben gegenseitig gesagt hat, weil es war dann im Endeffekt so, je mehr man gegessen hat oder je schwerer man geworden ist, sei es mit Muskelaufbau oder einfach nur mit dem Essen, desto mehr Geschwindigkeit hat man aufs Brett gebracht. Aber ich glaube, was mir auch ganz wichtig ist, einfach zu zeigen, dass man nicht ausschauen muss wie ein Arnold Schwarzenegger oder, ich weiß nicht, irgendwelche Triathleten, um ein Top-Sportler zu sein. Es gibt so viele unterschiedliche Sportarten, in denen man einfach so sein kann, wie man ist, wie sein Körperbau einfach ist, weil es ist einfach so, es ist nicht jeder gleich. Man kann auch einmal mal ein bisschen mehr auf den Hüften haben, um ein Top-Sportler zu sein. Man muss sich halt einfach in die richtige Szene und in die richtige Nische begeben.
Und sich richtig ernähren, oder?
Das sowieso.
Also, weil
das sowieso.
Sie sagen ja auch immer, man kann nicht jeden Tag zum Mecke gehen, sondern das ist ja
ganz naheliegend, das ist einfach ungesund. Ich meine, auch Leute, die mehr einen Metabolismus haben, die können alles essen, was sie wollen. Da gibt es ja immer, vor allem in der Schulzeit, gibt es immer die einen in der Klasse, die können essen, was sie wollen und sie nehmen nicht zu und die anderen, die nehmen zu. Ja. Und wenn aber auch die schlanken Jungs jeden Tag zum Mäcki laufen, ist einfach ungesund. Ja. Und man kann genauso gut gesund sich ernähren, Gewicht zulegen und gesund dieses Gewicht zulegen. Und es ist ganz wichtig, nicht zu vergessen, dass es einfach ein Hochleistungssport ist und man sich dann natürlich gesund ernährt und ins Gym geht und trainiert. Also es ist nicht nur Körperfett, das hier dranhängt.
Aber es wirkt mir so, wenn ich mit Ihnen spreche, als wären Sie sehr abgebrüht, ja. Also als hätten Sie eine total stabile Psyche, sage ich jetzt einmal, total wichtig im Sport. Liegt das daran, dass Sie so lang so behütet waren und so lang vielleicht auch gar nicht so sehr in diesem Wettkampfdenken drin waren?
Ich glaube, das kommt bestimmt einerseits von dieser ewigen Herangehensweise, dass ich das Ganze nicht angefangen habe, um diese Medaille zu gewinnen. Es ist viel wichtiger, einfach Spaß an dem zu haben, was man macht. Und das, glaube ich, habe ich definitiv gezeigt, dass ich habe. Und es ist auch so, dass ich jetzt nicht glücklicher bin, nur weil ich diese Goldmedaille habe. Ich wäre auch glücklich gewesen. Klar ist man dann kurz bedrückt, aber wäre ich Vierter geworden, wäre ich auch weiterhin glücklich geblieben in meinem Leben. Und das ist einfach, glaube ich, diese Herangehensweise, sich zu akzeptieren, sich selbst zu akzeptieren und auch zu akzeptieren, wie das Leben von einem ist und nicht irgendwas zu machen, um zu glauben, dann werde ich glücklicher.
Sie wurden 2024 zum Sportler des Jahres gewählt, als Sommersportler.
Auch verrückt.
Verrückt. gemeinsam mit Manuel Feller und Stefan Kraft, die mitnominiert waren. War das ein zweiter dieser ganz besonderen Momente in diesem Jahr?
Ganz bestimmt, ja. Also ich habe mir dann schon gedacht, dass die Chancen ganz gut stehen, als Olympiasieger in einer Sommersportart in Österreich diesen Preis zu gewinnen. Aber man darf nicht vergessen, sowohl der Manuel als auch der Stefan hatten eine Megasaison. Und das ist einfach so, dass ich da ja extrem stolz bin, dass ich das gewinnen konnte. Im Endeffekt gibt's jemanden wie den Stefan Kraft, der wirklich jetzt schon oft nominiert war, und ich würde es ihm wirklich wünschen, dass er das gewinnt. Und es war bis jetzt immer so, dass einfach was Besonderes oder etwas Einzigartiges passiert ist jedes Mal und er dadurch den zweiten Platz belegen musste. Aber für mich war es auf jeden Fall ein mega, mega Erlebnis und ein mega Erfolg.
Dass man vom Segeln jetzt nicht unbedingt so gut leben kann wie ein Fußballer, der international spielt beispielsweise, das ist wahrscheinlich klar. Mhm. Aber wie gestaltet sich Ihr Alltag? Wie haben Sie seit der Matura, seit der Verletzung dann Ihren Lebensunterhalt verdient? Geht das rein mit dem Kitesurfen und ist vielleicht auch das olympische Gold etwas, was einen Beitrag dazu leistet?
Also die Anfänge waren natürlich schwierig. Da ist es viel mit meinen Eltern gelaufen und da war ich auch noch sehr, sehr abhängig. Je mehr man da natürlich in diese ganze Szene reinrutscht, da gibt es dann lokale österreichische Förderungen von der Sporthilfe und vom Land Burgenland, weil ich ja fürs Burgenland segel im Yachtclub Bodersdorf, gibt es dann lokale Förderungen, mit denen man dann arbeitet, und natürlich die Sponsorengelder, die darf man nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, vor allem für mich, weil ich schon Zivildienst gemacht habe und nicht beim Bundesheer bin. Viele der Sportler sind natürlich beim Heeressport und haben dadurch eine Anstellung. Bei mir ist das so, dass ich das nicht habe, aber ich komme da ganz gut durch mit meinen eigenen Sponsoren und versuche mich da über Wasser zu halten. Und natürlich ist es so, dass jetzt mit der Goldmedaille sich da einige mehrere Optionen, vor allem medial als auch sponsorentechnisch und werbetechnisch ergeben. Und ja, da versuche ich natürlich die coolen Sachen mir rauszunehmen. Aber dass es nicht so ist, dass ich jetzt Millionär wäre, das ist einfach so in diesem Sport. Und das ist auch gut so. Ich glaube, ich habe diesen Sport definitiv nicht angefangen, um Geld zu verdienen, sondern einfach, weil ich den Spaß dran habe, und es wird auch immer so bleiben.
Sie sind nach Garmisch-Partenkirchen gezogen, in die Berge, wegen Ihrer Freundin.
Korrekt. Bin unglaublich dankbar dafür, dass ich sie kennengelernt habe, und bin extrem glücklich. Und in den Bergen zu sein, das hat sicher auch beigetragen zu dem Erfolg, weil es einfach eine super Abwechslung ist. Ich bin in den ersten Jahren, als ich eben noch nicht meinen Hauptwohnsitz, also meinen Nebenwohnsitz oder Hauptwohnsitz, wie man es jetzt nennen will, in Garmisch hatte, bin ich eigentlich immer nach Griechenland geflogen, während ich Pause hatte, zu meinen Eltern. Und dann war ich eigentlich immer mehr und wieder mehr. Also da war nie irgendwie ein bisschen ein Tapetenwechsel. Und ich glaube, das war am Anfang ganz okay, aber irgendwie über die Jahre hinaus ist es dann immer auch mal schön, was anderes zu sehen.
Sie hat Ihnen ja auch etwas mitgegeben für die Olympischen Spiele. Die dritte Sache, die Sie mitgebracht haben, einen Energiestein.
Genau, also um das nochmal abzuklären, ich bin jetzt da nicht extrem gläubig an diese ganzen Sachen, aber ich muss sagen, ich glaube teils auch ein bisschen an die ganze Sternzeichengeschichten und Horoskope oder was auch immer. Und vor allem bei diesem Stein hier, das ist ein Christokoll, heißt der. Den hat sie mir gegeben vor den Spielen, beziehungsweise vor der Weltmeisterschaft, glaube ich schon, Anfang des Jahres. Und der ist, der soll Energie ausstrahlen, damit man einen kühlen Kopf bewahrt und mit seinen Nerven gut umgehen kann und einfach, ja, sich auf das Hauptthema fokussiert. Und den hatte ich ja für die Weltmeisterschaft und für die Spiele dauernd um den Hals. Und lustigerweise am letzten Tag, als ich die Goldmedaille gewonnen habe und in die Dusche gesprungen bin, ist er beim Duschen abgebrochen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass man ihn nicht mehr braucht. Dass er quasi so viel Energie gegeben hat in dieser Zeit, da kommen mir die Gänsehaut, wenn ich dran denke, so viel Energie gegeben hat und unterstützt hat, dass er jetzt zerbricht und nicht mehr gebraucht wird. Und dann war es Zeit für einen neuen Stein, und den habe ich jetzt mittlerweile auch schon herum. Der steht dafür, dass man die Sachen, die auf einen jetzt zukommen, die neuen Sachen akzeptiert, dass man auch wieder, auch wenn es neue Sachen sind, auf die man nicht weiß, wie sie sich auswirken werden, wie zum Beispiel diese ganzen Medientermine, dass man da einfach Akzeptanz zeigt und damit gut umgehen kann.
Genau. Sind das Sterne, die Sie da tätowiert
haben? Das sind Sterne, ja. Also das ist mein Sternzeichen. Das ist das Sternzeichen für Wassermann. Und dann habe ich hier die Sternzeichen von meinen Eltern.
Die sind?
Die sind Widder, Fische und Jungfrau. Ich bin Wassermann. Und das ist das Sternzeichen von meiner Freundin, das ist Leo. Genau, Löwe.
Was sind da so Ziele, die Sie sich gesetzt haben, außer den sportlichen? Was sind Dinge, die Sie sich für Ihr Leben wünschen?
Was halt eben ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, dass man sich nicht verändert, dass man sich nicht zu sehr beeinflussen lässt von diesem Ruhm oder von dieser Situation. Das ist ein Ziel für mich einfach, dass ich mich nicht verändere, dass ich gleich bleibe und dass ich einfach mit mir jetzt aufgrund der Goldmedaille so viel wie möglich heraushole und das mache, was mir Spaß macht und fürs weitere Leben einfach glücklich bin.
Und mit der Freundin lang zusammen bleiben, ja, oder?
Wenn man schon ein
Tattoo hat von ihr.
Das sowieso, das ist auch, steht überhaupt nicht zur Debatte.
Schön. Dann sage ich herzlichen Dank, Valentin.
Vielen
dass
Dank.
Sie sich die Zeit genommen haben. Es hat großen Spaß mit Ihnen gemacht. Macht Freude, Ihnen zuzuhören.
Dankeschön.
Mit Ihren jungen 23 Jahren, ganz Österreich drückt Ihnen die Daumen, wird sicher noch ganz viele große Erfolge geben, bei denen wir Sie begleiten dürfen.
Hoffentlich.
Und deshalb dürfen Sie sich jetzt natürlich auch in unser Gästebuch der Riesen eintragen.
Freut mich schon, ja.
Dafür machen wir zuerst ein Foto.
Sehr gut.
Perfetto.
So. So.
So, den Stift nehme ich wieder und jetzt bitte einmal vorlesen.
Vielen Dank für dieses unglaubliche Erlebnis, vor allem hier über Wien. Hat mich extrem gefreut. Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, es war ein erträglicher Medientermin.
Ja, war super. Sehr, sehr gut sogar.
Herzlichen Dank, dass Sie da waren und auch an Sie, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben im Wiener Riesenrad. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal im Waggon 28 wieder mit dabei sind.